SWR 2 Kultur aktuell. SWR 2 Kultur aktuell.
Als die Nazis im Vernichtungslager Auschwitz ein Mädchenorchester gegründet haben, meldete sich Esther Bejanaro als Akkordeonspielerin, ohne jemals ein Akkordeon in der Hand gehabt zu haben. Das rettete der 18-Jährigen das Leben. Esther Bejanaro war die Tochter des letzten jüdischen Kantors in Ulm. Heute, am frühen Morgen, ist sie im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Aus diesem Anlass jetzt ein SWR2-Porträt über sie aus dem Jahr 1995, Tango vor der Gaskammer. Esther Bejanaro überlebte, weil sie im Mädchenorchester Akkordeon spielte. Von Dietrich Brandts.
Esther Bejanaro singt wieder. Zusammen mit ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrer Gruppe Coincidence singt sie jiddische Lieder. Und als ich das zum ersten Mal hörte, war ich verwundert. Nicht, weil diese zierliche alte Dame eine derart kräftige und temperamentvolle Stimme hat. Nein, verwundert war ich, dass sie überhaupt wieder Musik macht. Denn wer dort aufspielte, wo sie aufspielte, müsste den Glauben an die Menschlichkeit der Musik eigentlich verloren haben. Esther Bejanaro spielte im Mädchenorchester von Auschwitz-Birkenau. Und sie spielte dort buchstäblich ums Überleben, anfangs nur am Lagertor. Morgens, wenn die anderen Frauen zur Zwangsarbeit getrieben wurden, abends, wenn sie wieder ins Lager zurückmarschierten.
Wir haben sehr viel Marschmusik gespielt, natürlich, weil ja die Arbeitskolonnen rausmarschierten und dann abends wieder rein. Und dann haben wir so ganz kleine, leichte Muse, würde ich sagen, gespielt, wie der Schlittschuhläufer von Waldteufel oder irgendwelche Tangos, die wir gespielt haben, die wir eingeübt hatten. Wir hatten zwar nicht besseres Leben, aber wir hatten keine physische Arbeit zu leisten mehr, denn vorher hatte ich ja sehr, sehr schwer gearbeitet, ja, und habe auch gedacht, also wenn ich das noch 4 Wochen weitermachen muss, dann bin ich erledigt, nicht? Aber als ich dann ins Orchester kam, da war die physische Arbeit weg, aber die Psyche hat manchmal nicht mehr mitgespielt, denn die SS hat sich ja einfallen lassen, dass man nicht nur am Tor steht, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschieren, sondern man muss auch am Tor stehen, wenn die neuen Züge ankommen, mit ganz, ganz vielen Menschen, die alle in diesen Zügen direkt ins Gas gebracht worden. Das war ja die Taktik der Nazis. Sie wollten, dass die Menschen nicht merken, dass sie in den Tod gehen. Und die Züge sind an uns vorbeigefahren und viele aus den Zügen haben uns zugewunken. Und die haben wahrscheinlich gedacht, also wo Musik gespielt wird, da kann es ja nicht so schlimm sein. Wenn man sich entschlossen hat, ins Orchester zu gehen, und man wusste ja nicht, was man eigentlich machen soll im Orchester, das hat man uns ja nicht gesagt. Aber wenn man schon drin war, dann musste man das auch machen, was man befohlen bekam. Und wenn wir das nicht getan hätten, dann wären wir dran gewesen. Hinter uns stand immer die SS. Wir konnten uns nicht wehren, nicht zu spielen. Es gab welche, die das nicht aushalten konnten. die sind zum Stacheldraht gegangen in der Nacht und haben sich an den Stacheldraht gehängt. Der war ja elektrisch geladen und die waren dann sofort tot.
Esther Bejarano singt wieder. Ohne ihre enorme Musikalität hätte sie Auschwitz nicht überlebt. Es mag zynisch klingen und paradox, aber diesen barbarischen Ort hätte sie ohne ihre kultivierte Erziehung vermutlich niemals lebend verlassen. Ihrem Vater sei Dank. Er war der letzte Kantor der jüdischen Gemeinde von Ulm, also Vorsänger und sozusagen schon von Berufs wegen musikalisch, wie seine Kinder.
Wir haben alle Klavier gespielt, also meine Geschwister, und wir haben sehr viel zu Hause gesungen. Die jüdischen Feiertage wurden natürlich bei uns auch eingehalten und dann hat man das immer mit Gesang zu Hause gemacht. Außerdem haben wir so ungefähr ein offenes Haus gehabt. Da sind sehr, sehr viele Leute immer zu uns gekommen und gab sehr viele gesellige Abend und alles hat sich immer um die Musik gedreht.
Im Nachhinein vielleicht ein bisschen sehr viel nur um die Musik. Auch nach den Nürnberger Rassegesetzen nämlich kümmerte sich Esthers Vater, der Ulmer Kantor, noch in erster Linie um das Kulturleben der jüdischen Gemeinde und organisierte zum Beispiel im Jüdischen Kulturbund Konzerte, während andere Ulmer Juden nur noch weg wollten.
Zum Beispiel meine Freundinnen, mit denen ich immer zusammen war, Schulkameradinnen, die haben alle schon auf den Koffern gesessen. Nicht? Wir waren die Einzigen, die gesagt haben, also nein, wir bleiben jetzt erstmal hier. Nicht? Weil mein Vater ja immer dachte, also so schlimm kann es jetzt nicht werden, Hitler kann nicht so lange an der Macht bleiben. Und außerdem war er erstens mal ein deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg und dann hatte er das Eiserne Kreuz und er war 50% kriegsbeschädigt und er dachte immer noch, also solche Leute wie ihn wird man schonen und die Familie natürlich dann auch.
Nur Esthers Bruder misstraute diesem Deutschland rechtzeitig genug. Er allein konnte noch auswandern. Ihre Eltern wurden im November 1941 am 25. morgens um 7 ins Ghetto von Riga deportiert und von der SS ermordet. Esther Bejarano war eine Waise, ohne es zu wissen. Vom Tod ihrer Eltern erfuhr sie erst nach dem Krieg. Im November 1941 war sie bereits abkommandiert worden zur Zwangsarbeit in ein Dorf bei Berlin. Nachts interniert und bewacht von der SS, tagsüber zum Blumenbinden gezwungen in der örtlichen Gärtnerei. Ein paar Mal sogar hat sie am Ladentisch bedient. Ein letzter, geradezu menschlicher Umgang mit Deutschen also.
Das durfte ich eigentlich nicht, aber Herr Westphal, mein Chef, der hat sich überhaupt nicht danach gehalten und hat zu mir gesagt, also du ziehst jetzt deine Jacke aus, wo der Judenstern drauf war und dann bedienst du, denn wir hatten ja manchmal so vor Ostern oder Weihnachten, was weiß ich, bei großen Feiertagen, da hatten wir ja immer sehr, sehr viel zu tun. Und da gab es immer eine Schlange bis draußen hin, ja. Und dann sagte der, na komm Esther, du musst unbedingt, ja, jetzt helfen. Und ich habe mich aber geweigert und habe gesagt, ich werde nur mit dem Judenstern. Wenn Sie das wollen, dann werde ich bedienen, aber mit dem Judenstern. Denn ich will deswegen nicht nach Auschwitz kommen. Ja, das hat man nämlich damals schon, hat man uns gewarnt und hat immer gesagt, wenn ihr etwas macht, was gegen das Gesetz ist, dann kommt ihr nach Auschwitz. Und wir wussten damals schon, dass Auschwitz ein ganz schlimmes Konzentrationslager war. Und so habe ich mich also geweigert und habe mit dem Judenstern die Leute bedient. Und prompt danach gab es natürlich Leute, die meinen Chef denunziert haben. Nicht? Und da kam die Gestapo zu uns und die haben dann zu Herrn Westphal gesagt, also entweder die Jüdin bleibt hinten, wird nicht mehr im Geschäft erscheinen, oder aber du kannst gleich mit ihr zusammen nach Auschwitz kommen.
Bald darauf erschien die Jüdin nie mehr im Geschäft des Gärtners. Am 20. April 1943 wurde Esther Bejarano deportiert. Berlin, Bahnhof Grunewald, Auschwitz, Rampe. Am 20. April. Während ganz Nazi-Deutschland Führers Geburtstag umjubelte, stand Esther Bejarano vor dem Rassenarzt. Sie war 18 Jahre alt, Mengele selektierte sie zu den Brauchbaren, eine erste Frist. Essensration, Verpflegungskosten und Arbeitsleistung der Frauen waren so kalkuliert, dass Esther Bejarano nach 6 Wochen völlig ausgezehrt, verhungert, tödlich erschöpft gewesen sein müsste, also endgültig unbrauchbar für den Arierstaat. 6 Wochen Steine schleppen, Esther Bejarano wäre vergast worden. Wäre. Ein glücklicher Konjunktiv. Wäre da nicht jene polnische Musiklehrerin gewesen, von der SS damit beauftragt, in Auschwitz ein Orchester zu gründen, die Tschaikowska, das Mädchenorchester, eine völlig neue Selektion, die Rettung.
Ich muss ja sagen, ich habe vorher schon manchmal den Blockältesten Lieder vorgesungen, ja, weil sie also mich auch gefragt haben, vielleicht haben sie mich gehört, als ich mal so für mich gesungen habe. Und wahrscheinlich haben diese Blockältesten dieser Tschaikowska gesagt, oh du, da ist jemand, die kann singen, aber ob sie was spielen kann, das wissen wir natürlich nicht. Und so bin ich dann zu dieser Tschaikowska gekommen. Die kam in diesen Block, in unseren Block und hat gesagt, also wer kann spielen? Und da habe ich gesagt, ich kann Klavier spielen. Daraufhin sagte sie, ein Klavier haben wir nicht hier in Auschwitz, aber wir haben ein Akkordeon. Und wenn du Akkordeon spielen kannst, dann werde ich dich gerne prüfen. Und sie sagte zu mir, spiel mal diesen Schlager, den deutschen Schlager, du hast Glück bei den Frauen Bellamy. Ich kannte zufällig diesen Schlager, aber ein Akkordeon hatte ich noch nie in der Hand. Ich wusste gar nicht, wie man das hält. Ja? Ich wusste nur, auf der rechten Seite müssten eigentlich die Klaviertasten sein. Ja? So, und dann habe ich das umgenommen, dieses Akkordeon, und habe dann mit der rechten Hand, das war überhaupt kein Problem, dieses Lied zu spielen, aber wie kriege ich jetzt die Bässe dazu? Ja? Und da habe ich ihr gesagt, also ich muss mal mich wieder orientieren. Und dann habe ich gesucht und nach dem Gehör habe ich dann die richtigen Bässe gefunden. Ja? Ich wusste ja gar nicht, wo liegen die Bässe. Ja? Aber ich habe das durch mein gutes Gehör habe ich das dann gefunden und habe das richtig rausgekriegt. Und daraufhin hat sie mich engagiert. Hat sie gesagt, so, du kannst mitmachen. Die Tschaikowska war die Leiterin und die Dirigentin. Und was mir an der Tschaikowska so gefiel, das war, dass sie immer gesagt hat zu uns, also wir machen das, was wir machen müssen und nicht mehr. Das heißt, also sie hatte keine großen Ambitionen, besonders gute Musik zu machen für die Nazis. Der Arbeitsführer Moll, ein ganz berüchtigter, unmöglicher, also eine Bestie, ja, der hat mir das Leben gerettet, indem er, als er gehört hat, dass die Akkordeonistin ins jüdische Krankenrevier kam, weil sie Typhus hat, er gesagt hat, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, da geht die ja zugrunde. Denn im jüdischen Krankenrevier gab es überhaupt keine Möglichkeit, wieder gesund zu werden. Da hat man keine Arznei bekommen, man hat nichts, keine Hilfe, gar nichts bekommen. Da konnte man nur sterben. Und er ist ins jüdische Krankenrevier gegangen, hat nach mir gesucht und hat den Befehl gegeben, dass ich aufs christliche Revier gebracht werde. Und im christlichen Krankenrevier, da hat man dann Medikamente bekommen. Und er hat dann eine tschechische Ärztin, also auch eine Gefangene, dafür verantwortlich gemacht, wenn ich nicht gesund werde, dann wird er sie erschießen. Und sie hat natürlich dann angefangen, mir Herztabletten und alle möglichen Medikamente zu geben. Und so peu à peu bin ich dann wieder auf die Beine gekommen. Das war also, dass ein SS-Mann, der sonst Menschen umgebracht hat, wie sonst was, ja, mit Hunden, die Hunde auf sie gehetzt hat, ja, und sie hat mit den Hunden von den Hunden zerfleischen lassen und sich daran ergötzt hat, ja, dass dieser Mensch mir das Leben gerettet hat. Das ist doch pervers. Also ich habe lange Jahre gebraucht, um das zu überwinden, über diese Sachen zu sprechen. Ich habe zum Beispiel meinen Kindern nichts erzählt. Die wussten gerade mal, dass ich im Konzentrationslager war in Auschwitz und in Ravensbrück. Aber was sich da abgespielt hat, was ich da erlebt habe, was ich dort gelitten habe, das habe ich nie erzählt. Ich bin nach Israel gekommen, beziehungsweise Palästina. Ich kam zu meiner Schwester und habe dort zum ersten Mal über meine Erlebnisse gesprochen, eine ganze Nacht. Und dann war das Tabu. Ich konnte nicht mehr reden darüber. Ich hatte mir das irgendwie so von der Seele geredet, weil das wahrscheinlich hier drin war. Und dann war es aus. Ich wollte mit niemandem darüber sprechen. Ich wollte das irgendwie vergessen. Aber ich habe im Laufe der Zeit, habe ich gemerkt, dass man das überhaupt nicht vergessen kann. Es ist alles da wie vor 50 Jahren. Ja? Ich konnte nicht darüber sprechen. Ich habe mich erst davon überzeugen lassen, ja, dass es wichtig ist, dass man diese Erlebnisse schildert. Und dann so peu à peu habe ich mich daran gewöhnt zu erzählen. Und nun mache ich das jetzt schon fast 20 Jahre.
Esther Bejerano singt wieder. 30 Jahre lang hat es gedauert, bis sie über Auschwitz, über ihre Katastrophe sprechen konnte. 30 Jahre, nachdem sie aus dem Vernichtungslager entlassen wurde, weil sie eine christliche Großmutter hatte. Die SS verschleppte sie weiter, nach Ravensbrück, ins Frauen-KZ. Und dort konnte sie fliehen. Esther Bejerano hat überlebt, weil sie Tangos vor der Gaskammer spielte. Und ich wundere mich immer noch, dass sie danach überhaupt wieder musizieren konnte. Wer dort aufspielte, wo sie aufspielte, müsste den Glauben an die Menschlichkeit der Musik doch eigentlich verloren haben. Aber Esther Bejerano hat ihn wiedergefunden, weil sie mit ihren eigenen Kindern vor deutschem Publikum jiddische Lieder singen kann. Politische Lieder von Tod, Vertreibung und Widerstand.
Man kann mit Musik doch viel mehr die Menschen gewinnen, ja, dass sie sich eben dieser Thematik auch widmen, dass sie eben diese Thematik verinnerlichen. Ich versuche sowohl mit jiddischen Liedern als auch mit internationalen Liedern, ja, zu zeigen, dass alle Menschen Menschen sind.
Zum Tod von Esther Bejerano war das Tango vor der Gaskammer, ein Feature von Dietrich Brandts aus dem Jahr 1995.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.